Ich denke, wir beten noch, wir stehen noch einmal auf und beten. Herr unser Gott, wir möchten dir danken für diese Zeit, die du jetzt schenkst und dass wir tatsächlich damit rechnen dürfen, dass wir anders hier rauskommen, als wir reingegangen sind aus diesem Raum, weil du zu uns redest. Herr, wir rechnen fest mit dir, auch jetzt in dieser Zeit. Amen. Ich gehörte ja schon zu der Generation, die vor 25 Jahren geboren waren, zählte mich aber auch zu denen, die noch jung sind oder waren. Eigentlich zähle ich mich heute noch dazu, komischerweise. Anscheinend ist das in den Menschen so angelegt, dass man sich immer für jung hält, selbst wenn man die 30 schon überschritten hat. Und nach ich habe viel von der Mauer mitbekommen. Ich habe viele Stunden, wenn man das zusammenrechnet, werden es wahrscheinlich Monate sein, die ich vor dieser Grenze verbracht habe, weil ich mein Geld damit verdient habe, LKW zu fahren und nach Berlin fahren musste. Und so haben wir viel davon mitgekriegt. Ich denke, dass ich in der Nacht von dem 8. auf den 9. November auf der Transitstrecke gewesen bin zwischen Helmstedt und Berlin und wurde reingehend kontrolliert und rausfahrend nicht mehr. Das war schon äußerst merkwürdig. War in Schönefeld, über Schönefeld nach Berlin reingefahren. Ich glaube, der Flughafen, ich weiß nicht mehr ganz genau, Matthias wird das wissen, Schönefeld hieß der, ja? Ja, Schönefeld hieß der Flughafen über Berlin und die Jungs sagen, wo kommst du denn her? Ist auch egal, fahr. So haben wir das dann erlebt. Und wir haben dann natürlich auch das andere erlebt, dass dann bergeweise Obst in die noch existierende DDR gefahren wurden. LKW-weise Autos wurden in die DDR gebracht. Die Autotransporter kamen nicht zu ihrem Bestimmungsort. Ja, Matthias, die Autos wurden von den LKWs runtergekauft. Das war eine unglaubliche Zeit. Und sehr schnell merkten die Deutschen in der DDR, dass wir es gar nicht so gut mit ihnen meinten. Ich habe Matthias gerade gefragt, weißt du, was vor 25 Jahren war? Hat der Westen den Osten überfallen. Und da war ein Stückchen dran. Und heute wissen Sie, dass es gar nicht so harmlos ist. Weder der Mensch ist harmlos, noch der Kapitalismus ist harmlos. Und so erschrecken uns immer wieder so Spitzen, wenn wir das davon sehen, vom Kapitalismus. Und wir haben in der letzten Zeit gesehen, wir kriegen etwas von der neuen Steuergesetzgebung mit, die geändert wurde und durch diese Steuergesetzgebung der Anstieg der Selbstanzeigen ist nach oben geschnellt, nicht auch zuletzt durch Herrn Hoeneß, der eine Strafe absitzt von 3,5 Jahre, die er wahrscheinlich nicht ganz absitzen braucht, aber wie dem auch sei, Ziel dieser Selbstanzeigen ist es, einer Strafe zu entgehen, die ein aufgedecktes Steuervergehen nach sich ziehen würde. Also wenn das rauskommt, dann wehe, 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 wenn das rauskommt. Dann die Angst vor dieser Strafe lässt in vielen Fällen den sogenannten Steuerbetrüger handeln. Und dann lieber doch die hinterzogenen Steuern nachzahlen, als noch zusätzlich zu der Nachzahlung dazu bestraft werden. Im Falle Hoeneß eben. das Urteil 3,5 Jahre Haft. Ich möchte mich einer Beurteilung des Vorgehens, insbesondere des Vorgehens des Herrn Hoeneß, enthalten. Das haben die Medien schon ausreichend getan und das ist eigentlich sehr grausam, was da passiert und was da passiert ist. Aber ich will darauf hinweisen, auf dieses Verhalten, was grundsätzlich uns bekannt ist und was wir den DDR-Bürgern, die das noch nicht kannten, sehr schnell beigebracht haben. Wir versuchen, wenn es geht, so viel wie möglich für uns selbst herauszubekommen, ohne dabei aufzufallen. Ich muss uns gar nicht viel Zeit lassen, um darüber nachzudenken, in welchen Fällen wir nach dem ähnlichen Muster verfallen. Auch wenn wir nicht über 50 Millionen verfügen, die meisten von uns nicht, handeln wir doch nach demselben Muster, dass möglichst viel für uns rausspringt und dass wir eine Heimlichkeit leben, die seinesgleichen sucht. An vielen Stellen. Ich wollte euch mit Beispielen auf die Sprünge helfen. Brauche ich nicht. Jeder weiß, jeder, der hier sitzt, weiß ganz genau, welchen Punkt er gemeint ist. Versuchen, möglichst viel für uns rauszubekommen. Und was anderes taten nicht Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte 5, was wir jetzt lesen werden. Das Muster, was wir da finden, das sind wir. Ich war schon eher erschrocken, obwohl ich das schon häufig gelesen habe, wie sehr das Muster auf mich zugeschnitten ist. Wir lesen mal, wir gucken mal, was steht. Apostelgeschichte 5 lesen wir ab Vers 1. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Sapphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit dem Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Hättest du es nicht als dein Eigentum behalten können? Als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt? Warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als aber Ananias die Worte hörte, fiel er nieder und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die dies hörten. Und die jungen Männer standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es geschah, dass nach ungefähr 3 Stunden auch seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was sich ereignet hatte. Da richtete Petrus das Wort an sie: Sage mir, hat dir das Gut um so und so viel verkauft? Sie sprach: Ja, um so viel. Petrus aber sprach: Warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Das ist die Geschichte von Ananias und Sapphira. Mehr finden wir nicht in der Schrift über die beiden. Und ich sagte bei der letzten Predigt schon, dass wir die Ereignisse aus der Apostelgeschichte nicht als Norm für Gottes Handeln nehmen können. Wenn wir das machen würden, wenn wir das als Norm nehmen würden, ich hatte auch auf Apostelgeschichte 5 hingewiesen letztes Mal, wenn das die Norm wäre, werden wir aufgrund dieses Beispiels Ich will nicht sagen alle tot, aber fast alle tot. Weil wir wie Ananias und Sapphira sind. Weil wir zu oft bei unserem Handeln nur unsere Verantwortung vor den Menschen sehen, die wir zu täuschen imstande sind. Das denken wir. So leben wir. Wir denken bei unserem Handeln nur an unsere Verantwortung vor den Menschen. Wir sehen nicht unsere Verantwortung, oft nicht. Ich sage es manchmal pauschal. Ich meine das nicht pauschal. Wir haben natürlich manchmal lichte Momente, wo wir dann denken, oh, wir haben ja auch noch einen Gott. Da bin ich auch dankbar drüber, dass ich ab und zu noch mal einen lichten Moment habe. Aber eigentlich ist es so, dass das keine Rolle mehr spielt. Wir sehen unsere Verantwortung vor Gott häufig nicht. Wir sehen nicht die Verantwortung vor einem heiligen und lebendigen Gott. Wir haben, auf der einen Seite sagen wir, ist unser Glück, aber wir sehen bei Ananias und Sapphira wurde es zum Verhängnis. Wir haben keinen toten Gott, der nicht sieht, was wir tun. Wir haben eben keinen toten Gott. Wir auch, was wir nachts machen. Wir haben keinen toten Gott. Wir kennen auch keinen Gott, vor dem wir Geheimnisse haben könnten. Der Gott kennt eben unsere verborgensten Gedanken. Also es brauchte gar nicht zur Tat zu kommen. Gott kennt unsere verborgensten Gedanken. Hebräer 4, Vers 13 lesen wir, und es ist kein Geschöpf vor ihm verborgen. Im Psalm lesen wir das auch noch ein paar Mal. Aber hier im Hebräer 4, Vers 13 ist kein Geschöpf vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Das ist an uns alle geschrieben. An uns alle. Nochmal, ist kein Geschöpf vor ihm verborgen, sondern ist alles enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Und da wir vor ihm, vor dem heiligen und lebendigen Gott, wie ein aufgeschlagenes Buch sind, weil er das Auge auf uns hat. Diese Tatsache muss uns davon abhalten. Jetzt habe ich hier in meinem Konzept ein paar Punkte gemacht. Jetzt kannst du dir überlegen, was dich abhalten muss. Dadurch, versteht ihr, was ich meine? Dadurch, dass Gott das Auge auf euch gerichtet hat. Gott ist zu fürchten. Das ist überhaupt, das gibt's keinen Zweifel darüber. Das ist nicht eine Marionette, mit dem wir spielen können. Ich denke, dass im Neuen Testament dreimal vorkommt, irrt euch bitte nicht. Gott sieht das. Wenn ich an den Wiener Testamentertag denke, bin ich vor Jahren gewesen und da in dem Eingang sprach der Referent über das Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, und dann kommt er nachher in der Refrain, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf. Und das ist so. Der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Und das muss dich dazu, diese Tatsache muss dich dazu treiben, Punkt, das und das nicht zu tun. Oder das und das zu tun. Also, wenn du Gutes siehst und tust es nicht, ist es Sünde. Das ist ganz einfach. Die Bibel ist so einfach manchmal. Aber wir blenden das aus. Ananias und Sapphira haben diese Tatsache ausgeblendet. Und wir tun das an vielen Stellen auch. Wir blenden das auch. Also jetzt kannst du in diesen Punkten, kannst du jetzt einsetzen, was in deinem Leben nach Möglichkeit nicht ans Licht kommen dürfte. Wie viele schlaflose Nächte mag Herr Hoeneß gehabt haben? Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. Ich weiß nicht mehr genau, ich denke, es ging um 50 Millionen, die werden ihm manche schlaflose Nacht gebracht haben. Und nachher schlaflose Wochen. Aber lasst uns drüber nachdenken, was bei uns nicht ans Licht kommen darf. Vor den Menschen nicht. Und vor Gott? Ja, haben wir denn eine Möglichkeit, das irgendwie an Gott vorbei zu kriegen? Nein, wir sind wie ein aufgeschlagenes Buch vor Gott. Alles ist offenbar. Alles ist aufgeschlagen. Die Gottesfurcht, das heißt der Respekt vor Gott, die Achtung vor Gott. Ich habe einmal gesagt hier, dass wir Gottesfurcht heißt, dass wir ihn in seiner ganzen Person ernst nehmen. In seiner Gnade und in seiner Gerechtigkeit. Dass wir ihn in seiner Gnade und in seiner Gerechtigkeit ernst nehmen. Das bewirkt Gottesfurcht. Und diese Gottesfurcht muss uns abhalten. Und jetzt bist du wieder dran, das oder das zu tun oder das nicht zu tun. Das kann dann sein, den Staat zu betrügen. Der Staat sind wir alle. Das kommt noch dazu. Oder was auch immer. Und dabei ist es gleich, dass, wenn wir das denken, das oder das nicht zu tun, dabei ist es gleichgültig, ob dann Betrug herauskommen könnte oder nicht. Weil bei dem, vor dem du die Verantwortung hast, ist deine Tat schon längst bekannt. Schon bevor es rausgekommen ist oder nicht. Die Tat ist schon längst bekannt. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir die Geschichte von Ananias und Sapphira hier in der Apostelgeschichte finden. Wir lasen im Vers 11, es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Welche Furcht überkam die denn an dieser Stelle?
Dass die eigenen Geheimnisse rauskommen.
Genau. Dass Gott es sieht, die Furcht überkam sie. Und dass mit dem Gott zu rechnen ist, dass er vielleicht doch gar nicht so harmlos ist, wie sie ihn gerne hätten. Ich habe schon mal gesagt, dass die meisten Christen ihren Gott am liebsten in der Kirche lassen würden. Dass sie dann bei Bedarf dann mal eben reingehen können, ein paar fromme Gefühle erhaschen und dass der weichgespülte Pastor sagt, ach, du bist ja doch ein ganz netter und ist ja alles gar nicht so schlimm und dann wieder nach Hause gehen und der Gott soll dann gefälligst auch in der Kirche bleiben, aber nicht mit mir nach Hause, weil da zu Hause im richtigen Leben kommen dann die Sachen dran, die keiner sehen darf. Und dass diese Furcht, dass mit dem Gott zu rechnen ist, die überkam die Menschen.
Darf ich das noch sagen?
Nachher kannst du mir das sagen. Aber die Gottesfurcht, die ist nicht schlecht, sondern die Gottesfurcht, die ehrt unseren Gott. Nämlich, ich habe gesagt, Gottesfurcht ist, wenn wir mit ihm rechnen. Und das ehrt Gott. Ich sprach die Tage mit Conny, ihr Mann hätte gesagt, sie wäre sehr gläubig. Das heißt, er hat gemerkt, dass Conny mit dem lebendigen Gott rechnet. Und das ehrt Gott. Das ist die Gottesfurcht, unsere Gottesfurcht ist zur Gottes Ehre. Und das ist zur Gottes Ehre, weil ich mit seiner Gegenwart rechne. Das macht Christen aus, Ich wollte gerade schon wieder sagen, eigentlich. Aber das macht Christen aus. Gottesfurcht macht Christen aus, weil Gott dadurch, durch dieses Verhältnis, geehrt wird. Das bedeutet, ich tue das oder das nicht, oder tue das oder das, weil ich mit dem lebendigen Gott rechne. Weil ich in der Verantwortung vor Gott lebe. Deshalb tue ich das oder das. Oder das oder das nicht. Das ehrt Gott. Im Fall von des Herrn Hoeneß hätte das bedeutet, ich nehme Herrn Hoeneß als Beispiel, weil das unverfänglich ist. Ich könnte mich auch als Beispiel nehmen, ich habe nur Angst, dass ihr mich am Ende des Gottesdienstes nicht mehr grüßen würdet. Also Herr Hoeneß ist ja etwas weit weg und jongliert mit Summen, die wir nur auf dem Papier kennen. Deshalb nehme ich ihn, weil es unverfänglicher ist. Also in seinem Fall hätte das bedeutet, würde er oder hätte er in der Gottesfurcht gelebt, hätte er, obwohl er die Möglichkeiten sah, das nicht getan. Hätte keine Steuern hinterzogen. Weil er sich, nicht weil er Angst gehabt hätte, dass es rauskommt, das hat er offensichtlich damals sowieso nicht gehabt, sondern weil er sich in der Verantwortung vor Gott gesehen hätte. Aber wir müssen natürlich von Herrn Hoeneß wegkommen. Sondern es geht um uns. Und das ist ja der Aufruf, lebe du in der Gottesfurcht und rechne mit ihm. Lebe in der Gottesfurcht und rechne mit ihm. Mit seinem Eingreifen, deswegen beten wir, hat Gerd vorhin gesagt, da rechnen wir auch damit, wenn auch nur schwach, aber wir rechnen damit, aber auch damit rechnen, dass wir vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch sind, dass er uns sieht. Wir erwarten das ja auch von jemand, der nicht glaubt, wenn wir an ihn appellieren, dann sagen wir ja auch, mein Freund, wenn du nicht glaubst, das geht nicht gut. Du musst mit dem Gott rechnen. Das verlangen wir ja auch von denen. Und wenn wir dann das soweit sind, dass wir mit ihm gerechnet haben, uns bekehrt haben, wie wir sagen, umgekehrt sind, dann auf einmal sollen wir nicht mehr mit Gott rechnen, dann ist es auf einmal egal. Es ist eine ziemlich zweideutige Sache. Wir können dem Nichtglaubenden nicht sagen, du musst mit Gott rechnen. Und wir, die wir uns bekehrt haben, umgekehrt sagen, dann hier sitzen und sagen, ja, jetzt ist alles in Ordnung und jetzt mache ich, was ich will. Jetzt rechne ich nicht mehr mit Gott. Ich komme nachher noch etwas näher darauf. Also genug von Herrn Hoeneß, rechne du, lebe du in der Gottesfurcht und rechne mit Gott. Hier im Anfang der entstehenden Gemeinde zeigt Gott uns auf außergewöhnliche Weise, dass mit ihm zu rechnen ist. Also schon vorher, Gott zeigt es ja schon vorher. Präsent ist mir nach wie vor Elia, wo der mit dem Eingreifen Gottes gerechnet hat, wo der Altar brannte, die Steine brannten, das Wasser brannte, das Opfertier sowieso und was da noch so drumherum war. Das war alles weg. Also Elia rechnete auch mit dem Eingreifen Gottes. Abraham rechnete auch mit dem Eingreifen Gottes. Fällt mir gerade ein, als er seinen Sohn brachte, der hat nie den Gedanken gehabt, seinen Sohn umzubringen. Was hat er also gesagt, als sein Sohn gefragt hat? Vater, wo gehen wir denn hin? Zum Altar, wo ist denn das Schaf? Gott wird sich ersehen, dass es Schaf oder Lamm steht da zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. So steht es wortwörtlich da. Er hat auch mit dem Eingreifen Gottes gerechnet, aber hier am Anfang der Gemeinde bestätigt Gott sein Wort auf besondere Art und Weise durch sein direktes Eingreifen, was wir nachher nicht mehr finden. Beginnend eigentlich schon mit der Auferstehung Jesu. Wer war vorher aus den Toten auferstanden? 1, Vers 9 haben wir gelesen. Ich habe nur die Stellen bis zum Kapitel 5 raufgesucht, um nicht mehr zu suchen. Es kommt, die Apostelgeschichte ist voll davon, von dem besonderen Eingreifen Gottes. 1, Vers 9 wurde Jesus vor ihren Augen, bei der Entrückung von Jesus, vor ihren Augen hinweg, sichtbar. Apostelgeschichte 2, Vers 2, es stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, es erfüllte das ganze Haus. Nächster Vers, 2, Vers 3, es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, verteilten sich auf jeden Sätzen. Nächster Vers, wieder, 2, Vers 4, wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, anderen Sprachen zu reden, so dass es jeder verstanden hat auf einmal. Da hat einer in Aramäisch gesprochen, der kannte eigentlich nur Deutsch, weiß nicht, wie die Sprache früher hieß. Ist unser Gelehrter da? Ist nicht da, ne? Nee. Marius ist nicht da. Der hätte uns das sagen können, wie es früher geheißen hat. Haben die dann verstanden? Apostelgeschichte 3, Vers 6, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh. Lahmgeborene, 40 Jahre lang lahm, aufgestanden und gegangen. 4, Vers 31, als sie gebetet hatten, wurde die Stätte, wo sie versammelt waren, wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und die Stätte erbebte, wo sie versammelt waren. Und jetzt in Vers 5, das bewirkte, wenn wir das lesen, das bewirkte auch Gottesfurcht. Da haben die schon gesagt, oh, das ist gar nicht so harmlos, da ist schon mit zu rechnen. Da geschieht was. Was ist da rausgekommen? Erst 3000, dann 5000 Menschen bekehrten sich. Aus Grund der Gottesfurcht. Und jetzt kommt Apostelgeschichte 5, kommt die Geschichte. Und auch das, die Apostelgeschichte 5, ist auch zur Ehre Gottes und als Hinweis, dass dieser Gott nicht tot ist. Dass er, als sie den Jesus am Kreuz geschlagen haben und der die Augen zugemacht hat, dass das nichts genützt hat, das ist dabei rausgekommen. Zu sagen, jawohl, er lebt immer noch. Jetzt haben wir ihn schon gekreuzigt und er lebt immer noch. Zur Furcht und zum Kennenlernen, zur Bekanntmachung von Jesus und von Gott finden wir diese außergewöhnlichen Begebenheiten hier in der Apostelgeschichte. Weiteres bis 5 haben wir gerade rausgesucht. Weiteres werden wir in der Apostelgeschichte noch finden. Aber wir kommen nochmal dazu. Und was war bei Ananias und Sapphira geschehen? Sie hatten ihr Land verkauft. Es war gar nicht so ungewöhnlich, das haben wir letzte Woche gehört, so ganz ungewöhnlich war das gar nicht, hatten andere vor ihnen auch schon getan. Lesen wir Apostelgeschichte 4, Vers 34 und 37 von Barnabas und den anderen, steht da, ich will nicht weiter darauf eingehen. Das war also nicht so ungewöhnlich, was sie gemacht haben, dass sie das Land verkauft haben. Und es ist keine Forderung gewesen, die Gott an die Menschen hatte seinerzeit und heute auch nicht. Man kann davon ausgehen, dass es deshalb geschah, weil die ersten Christen meinten, wir finden das nachher in der Apostelgeschichte noch etwas genauer, dass die ersten Christen meinten, dass Jesus noch zu ihrer Generation wiederkommen würde. Das haben die gedacht. Und dann haben die, der logische Schluss davon war, was sollen wir mit dem Zeug? Sie brauchten nicht mehr, in ihrer Überzeugung, brauchen sie nicht mehr an nachfolgende Generationen zu denken. Das war ein Irrtum, wie sich nachher herausgestellt hat. Sie hätten doch an nachfolgende Generationen denken müssen. Also eine Forderung von Gott war es sowieso nicht, weil Ananias, unser Vierer, den Verkaufserlös auch hätten behalten können. Lesen wir in Vers 4. Aber was war denn dann das Problem? Und das kommt uns, das Problem, was da war bei Ananias und Sapphira, kommt uns wieder sehr nah, ja? Also Forderung Gottes war es nicht. Das Problem bei Ananias und Sapphira war, dass sie so taten, als ob. Das müssen wir uns mal merken jetzt. Sie taten so, als ob. Ich führe das etwas weiter aus. Sie erlagen dem verhängnisvollen Irrtum, dass ihr Handeln von den Aposteln, die offensichtlich das Geld in der Gemeinde verwalteten, nicht bemerkt würde. Was die Situation ist, ist noch klar, hatten verkauft und hatten einen Teil für sich an die Seite getan. Das war die ganz knapp nochmal zusammengefasst. Also, sie erlagen dem verhängnisvollen Irrtum, dass ihr Handeln von den Aposteln offensichtlich nicht bemerkt wurde. Und noch weniger, eigentlich gar nicht, rechneten Ananias und Sapphira mit dem Handeln Gottes. Eigentlich gar nicht. Sie schafften etwas von dem Erlös beiseite, sagte ich gerade, und brachten den Rest zu den Aposteln. Und das sagte dann eigentlich aus, diese Tat sagte eigentlich aus, hier ist das Geld, was wir bekommen haben, ihr Lieben. Wir geben euch das Geld genauso, wie Barnabas und die anderen das getan haben. Das symbolisierte dieses Geben den Aposteln. Genau das Problem, genau diese Aussage war in diesem Fall das Problem. Dass sie so getan hatten, als ob sie alles gegeben hätten. Das war das Problem. Und das war ihre Sünde. Dass sie getan hätten, als ob sie das getan hätten. Mit diesen vorgespielten Tatsachen sagten sie aus, wenn auch nicht mit Worten, wir legen keinen Wert auf unser Eigentum, wir stellen alles Gott zur Verfügung. Wir haben das gleiche Anliegen wie Barnabas und die anderen, die das auch vor uns schon getan haben. Wir sind genauso wie Barnabas und die anderen. Und das war ihre verhängnisvolle Lüge. Dass sie das getan haben, so getan hatten, als ob es so und so wäre. Und das war die Sünde, die sie zum Tod verurteilte. Wir merken, wir brauchen nur andere Sachen einsetzen. Wir merken schon, dass uns das sehr nahe kommt manchmal. Dass wir Menschen täuschen, im Glauben lassen, das oder das oder das, ihr wisst es besser als ich. Es kommt uns sehr nah. Das war ihre verhängnisvolle Lüge, die zum Tod führte. Also mit diesen vorgespielten Tatsachen haben nicht nur Ananias und Sapphira zu tun. Und das Wort Gottes wäre nicht lebendig, wenn es nicht heute genauso überführen würde, wie es Ananias und Sapphira überführt hat. Im Angesicht der Geschichte von Ananias und Sapphira läuft mir an manchen Stellen ein Schauer an den Rücken runter. Oder anders gesagt, es überkommt mich bei der Vorbereitung, überkam mich eine gewaltige Gottesfurcht. Als mir diese Geschichte von meinem Kopf in mein Herz rutschte, da überkam mich eine gewaltige Gottesfurcht, weil ich viele Züge in mir erkannt habe, die ich bei Ananias und Sapphira hier sehe. Und im Zuge dessen habe ich reflektiert, welche Lieder ich manchmal singe. Also wenn ich jetzt in nächster Zeit mal nicht mehr mitsinge, dann müsst ihr mir das zugestehen, dann überfällt mich eine gewaltige Gottesfurcht. Und ich denke dann dabei, das kann ich nicht mehr singen. Es sei denn, es spricht den Tatsachen. Oder es sei denn, ich bete, gehe nachher ins Gebet und sage, Herr, du kennst mich durch und durch. So sollte es bei mir sein. Ich wünsche, dass es so bei mir ist. Bei Liedern fällt mir das immer auf. Und die Gottesfurcht, unsere Gottesfurcht, meine Gottesfurcht liegt darin, dass ich denke oder dass ich bete, ich sage, Herr, lass es bitte so geschehen, dass es bei mir ist. Ich bin entschieden, zu folgen Jesus niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, wer hat es gerade im Kopf? Doch will ich folgen. Und dann sind wir alleine und dann gehen wir in die Knie. Oder? So ist es. Dann überfällt mich die Gottesfurcht. Herr, helf mir doch, dass es so ist. Das ist das, was Gott will. Das ist die Gottesfurcht, die ihn ehrt. Mir scheint, dass wir von Ananias und Sapphira nicht weit entfernt sind. Dass wir uns frommer, heiliger, gottesfürchtiger präsentieren, als wir tatsächlich sind. Und das machen wir ziemlich sorglos, offensichtlich. Ich weiß das. Ihr wisst, dass ich, wenn ich hier stehe, oft von mir auf euch schließe. Sollte das bei euch nicht so sein, seid dankbar, dass es bei euch nicht so ist. Dann nehmt es als Zeugnis von mir. Das meine ich ganz im Ernst. Das ist kein Joke oder ein rhetorischer Kniff. Das ist mein voller Ernst. Ich schließe dann von mir auf euch. Wenn es bei euch anders ist, seid dankbar. Also mir scheint es, dass wir von Ananias und Sapphira nicht weit entfernt sind. Frommer, heiliger, gottesfürchtiger präsentieren, als wir sind. Das machen wir sorglos. Warum machen wir das sorglos? Das ist die Krönung, würde man sagen, zu Zeiten von Jakobs Werbung. Das wäre die Krönung, das ist der Gipfel eigentlich, weil wir als Kinder Gottes mit dem Eingreifen Gottes nicht mehr rechnen. Auch besonders damit nicht. Deshalb sind wir völlig sorglos. Anders ausgedrückt, weil es uns an der Gottesfurcht mangelt. Weil es uns an der Gottesfurcht fehlt. Von Ananias und Sapphira wollte Gott eins nicht. Was wollte er nicht? Er wollte nicht belogen werden. Er wollte kein Schauspiel von Ananias und Sapphira, nichts vorgemacht werden, sondern er wollte ihr aufrichtiges und ehrliches Herz. Mehr nicht. Der Betrug von Ananias und Sapphira ging gegen Gott und nicht gegen den Menschen, nicht gegen die Apostel. In erster Linie auf gar keinen Fall. In erster Linie ging der Betrug gegen Gott. Dein Betrug, mein Betrug geht gegen Gott und nicht gegen den Menschen. Auch wenn die Menschen manchmal unter meinem Betrug zu leiden haben. Aber in erster Linie ist es Betrug gegen Gott. Wir lasen in Vers 3, der Satan hat dein Herz erfüllt und du hast dich vom Teufel überwinden lassen. Der Satan hat dein Herz erfüllt und du hast dich vom Teufel überwinden lassen und hast den Heiligen Geist betrogen. Ohne das groß weiter auszulegen, ist eins der vielen Stellen in der Schrift, auch im Neuen Testament, wo wir sehen, dass der Heilige Geist der lebendige Gott ist. Du hast den Heiligen Geist betrogen. Du hast Gott betrogen. Du hast versucht, Gott einen vorzumachen. Wir finden diese Geschichte, eine ähnliche Geschichte, finden wir in Josua 7, Vers 1. Da geht es die Rede von Achan. Und die Kinder Israels, ich lese das mal eben vor, und die Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten. Die hatten da was abgeräumt, hatten ein Land eingenommen, was abgeräumt, in nach Hause gebracht, hatte Gott vorher gesagt, das gehört. Das ist, wortwörtlich steht es, das ist Hochheiliges dem Herrn. Kinder Israels vergriffen sich an dem Gebannten, den Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas von dem Gebannten, da brannte der Zorn des Herrn über die Kinder Israel. Also das war auch nicht, das hat er nicht mal eben aus der Mitte von Israel weggenommen, sondern er hat es Gott genommen. Vers 19 dann, 7 Vers 19, Josua sprach zu Achan, jetzt Hinweis schon mal auf die liebevolle Ansprache, mein Sohn, gib doch dem Herrn, dem Gott Israels die Ehre. lege ein Geständnis vor ihm ab und sage mir, was hast du getan? Verbirge es nicht von mir. Da antwortete Achan dem Josua und sprach, müsst ihr zu Hause mal gründlich lesen, Josua 7. Da antwortete Achan dem Josua und sprach, wahrlich, ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt. Also er hat es nicht, diese Heimlichkeit, dieser Betrug war nicht vor den Menschen. Ich habe mich an dem Herrn, dem Gott Israels, versündigt. Das müssen wir mitnehmen, wenn wir hier rausgehen. Wir versündigen uns nicht, wir versündigen uns auch am Menschen. Das ist aber in zweiter Linie. In erster Linie versündigen wir uns an dem lebendigen Gott. Achan hat das tatsächlich erkannt. Denn wahrlich, ich habe mich an dem, Vers 20, an dem Gott Israels versündigt, denn ich habe dieses begangen. Und warum sehen wir dann auch? Es ist der Grund, ist sein Egoismus, wie in fast allen Fällen der Sünde. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Schekel Silber und Goldbarren, 50 Schekel schwer. Da steht, da gelüstete mich danach. Da gelüstete mich danach. Da war mir der heilige Gott egal. Und das ist auch unsere Sünde. Da ist mir der heilige Gott egal. Da gelüstete, bei Achan war es, da gelüstete mich danach. Da war mir egal, ob das gebannt war oder nicht. Der Satan hatte sein Herz erfüllt. Deshalb fehlte die Gottesfurcht, war die Verantwortung vor Gott verloren gegangen. Da gelüstete mich nach dem, was weiß ich, also da in dem Fall nach dem Gebannten. Ich weiß nicht, wie es bei uns auch sieht. Auch Achan konnte die Sünde vom Menschen geheim halten, jedoch nicht vor Gott. Das haben wir da als Beispiel stehen, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist dafür. Zwischen Ananias und Sapphira wird kein Unterschied gemacht. Wir müssen weiter im Text kommen. Zwischen Ananias und Sapphira wird kein Unterschied gemacht in der Bestrafung, weil sie sich einig waren. Sie waren sich einig, gemeinsam diesen Betrug auszuführen. Vers 8 bekam Sapphira nochmal die Möglichkeit zur Umkehr, aber sie stand zu ihrem Betrug, sie stand zu ihrem Mann, zu diesem Betrug, den sie gemeinsam ausgedacht hatten. Beide wurden mit dem Tod bestraft und alle bekamen das mit, dass sie gewarnt wurden. Und jetzt kommt Galater 6, Vers 7, nur als Stellenangabe, schreibt es euch auf, und da sagt Gott, da sagt Paulus, irrt euch nicht. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Jetzt wollen wir zum Schluss wollen wir noch nachdenken, wie es bei uns heute ist. Wenn wir Gott zum Beispiel etwas vorenthalten oder betrügen oder belügen oder wenn wir Gott irgendwas vormachen oder wie auch immer, ich weiß nicht, was bei dir da in dieser langen Liste steht. Wenn wir sündigen, ähnlich wie Ananias und Sapphira das getan haben, dann fallen wir ja nicht gleich tot um. Ist es jetzt somit gleichgültig, ob wir sündigen? Die Frage, die hat mich beschäftigt dann natürlich. Ist es jetzt gleichgültig, ob wir sündigen oder nicht? Ist ja so. Wir sagen, Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Ist doch gleich. Ist doch gleich, hat doch bezahlt. Ist das gleichgültig, ob wir sündigen oder nicht? Sagt uns das heute nichts mehr. Kann uns das heute egal sein? Sagt uns das heute nichts mehr zu sagen? Bin ich auf dem falschen Dampfer, wenn ich sage, dass wir heute in der Gottesfurcht leben müssen? Ich habe rein biblisch die Argumentation rausgesucht. Wir lesen in Römer 6, Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter Gnade. Da steht über unserem Leben so oder so drunter, weil wir nicht unter Gesetz sind, sondern unter Gnade. Dann stellt Paulus die rhetorische Frage, wie denn nun sollen wir sündigen, damit wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Und dann kommt dieses Bekannte von Paulus, das bekannte Wort in der alten Übersetzung, weiß nicht, was heute steht, das sei ferne. Also zum Aufräumen, ein Aufruf zum Sündigen ist die Gnade Gottes nicht. Obwohl wir unter Gnade stehen. Das ist verbrieft. Gott kennt die Seinen. Gott kennt die Seinen. Gott hat seine Kinder. Ich sprach vor einigen Wochen darüber, dass wir schon in der Hand Gottes sind, alle Male. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben, weil Gott uns in seiner Hand hält. Aber ist das der Aufruf, dass wir sündigen sollen? Jetzt habe ich, was ich ganz selten mache, habe ich Römer 6 ab Vers 15 in Hoffnung für alle übersetzt. Habe ich hier mir hier abgedruckt. Ich lese euch das vor. Soll das nun etwa heißen, dass wir einfach Schuld anhäufen können, weil ja Gottes Barmherzigkeit zählt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Nein, so ist das nicht gemeint. Wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Das ist der Moment, wo wir uns bekehrt haben. Da haben wir uns dem Herrn verpflichtet. Nochmal, wisst ihr nicht, dass ihr dem Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben, oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Vers 17, aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert. Ich glaube, die alte Elberfelder schreibt, seid nicht mehr Sklave der Sünde. Stimmt das? Ja, Gabi nickt. Also, ihr seid nicht mehr Sklave der Sünde. Die Sünde kann euch nicht, ihr müsst nicht mehr sündigen. Versteht ihr das, was das heißt? Sklave der Sünde, ihr seid nicht mehr hilflos ausgeliefert. Ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert. Ich habe es hier sogar aufgeschrieben, in der Schlacht übersetzt, ihr wart Sklave der Sünde gewesen. Das ist nicht mehr, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist. Denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Das übersetzt Hoffnung für alle in Römer 6. Wir sind frei geworden, das tun zu müssen. Was bedeutet das im Resümee? Das bedeutet als Resümee, rechnet mit Gott. In allem. In allem. In seiner ganzen Breite, in seiner Gnade, in seiner Liebe, in seinem Erbarmen, in seiner Heiligkeit. Und sie mussten, Ananias und Sapphira, mussten rechnen in seinem Gericht. Rechnet völlig mit Gott. Wenn wir von Gott sprechen, dann müssen wir den Gott in seiner ganzen Vielfalt müssen wir ihn sehen. Wir können ihn nicht darauf reduzieren, dass er der ist, der schon alles gut macht. Heißt das, dass wir nie mehr Sünde begehen? Heißt es nicht. Wir lesen im 1. Johannes 2, wahrscheinlich ab Vers 1 lesen wir, dass wir nicht mehr sündigen. Da steht dann, Wenn aber doch, dann haben wir einen Sachwalter beim Vater, einen Fürsprecher, je nachdem, was für eine Übersetzung. Sachwalter oder Fürsprecher. Also wir haben, wenn wir sündigen, Jesus, der bezahlt hat für unsere Sünden. Ist das jetzt harmlos, wenn wir sündigen? Nein. 1. Petrus 4, Vers 5, das ist der letzte Vers für heute. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Ich bin gar nicht sicher, ob ich jetzt Schluss machen kann. Von der Uhrzeit her ja. Aber ich hoffe, dass es verständlich war, dass wir in der Gänze mit dem Eingreifen Gottes rechnen müssen und dürfen und können und vor ihm sind wie ein aufgeschlagenes Buch. Wisst ihr, wir sagen dann so schon mal so lapidar, Jesus hat dafür bezahlt. Hat er. Aber eins müssen wir noch denken, wie Jesus bezahlt hat. Er hat für jede einzelne Sünde bezahlt. Deshalb ist das gar nicht so harmlos, was wir tun. Wisst ihr, ich habe mal dieses Beispiel gebraucht von dem russischen Zaren, der in seinem Zarenreich alles in Ordnung hatte und alles war so super. Alles war so, so super. Die konnten die Türen offen stehen lassen und es wurde nicht gestohlen, es wurde nicht betrogen. Alle lebten wunderbar, waren perfekt. Und dann auf einmal kam was weg. Und dann sind die zu den Zaren gegangen und gesagt, das können wir nicht machen. Das muss bestraft werden, das geht nicht. Wir zerstören unsere Welt, unsere Heile. Da muss was geschehen. Und dann hat er gesagt, such danach, wer das war. Und nach Wochen kam jemand zu dem Zaren und sagte, wir haben den Dieb gefunden. Ich spreche über Sünde, ja? Wir haben den Dieb gefunden. Was sollen wir tun? Ja, dieses Gesetz sieht vor, 20 Peitschenhiebe und dann ist das damit abgegolten. Jetzt macht er die Tür auf und der Dieb ist seine alte Mutter, die er von seinem ganzen Herzen liebt. Und das Gesetz sagt, Strafe. Die Bibel sagt sogar, Lohn der Sünde, der Tod. Das ist im Römerbrief nachzulesen. Ich glaube, den müssen wir anschließend mal machen. Das Gesetz sagt, 20 Hiebe. Die Mutter alles wartet, was der Zar macht. Der Zar sagt, das Urteil wird vollstreckt. Die wird festgebunden, die Mutter. Dann holt der Scharfrichter, holt aus mit seiner Peitsche und dann sagt der Zar, stopp. Jetzt legt der Zar sich auf seine Mutter und sagt, jetzt könnt ihr das Urteil vollstrecken. Versteht ihr, was passiert ist? Der Zar hat die Schläge für den Fehler der Mutter bekommen. Das ist ein ganz schwaches Beispiel davon, von unserer Sünde und von Jesus. Unsere Sünde ist nicht so harmlos. Das, was wir geklaut haben, da hat es Jesus solche Stücke rausgerissen. Für das, was wir getan haben. Deshalb ist es nicht harmlos. Die Strafe, lesen wir in Jesaja 53, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Deshalb lasst uns versuchen, in der Gottesfurcht zu leben und uns das als Lehre sein lassen, als Spiegel schenken heute, wie wir wirklich sehen. Und lass uns darum beten, dass wir davon bewahrt bleiben. Amen.